Schönen guten Vormittag allen. Schönen Sabbattag wünsche ich. Zur Kindergeschichte fällt mir noch ein, dass spätestens im Himmel, nicht wahr? Dann wird man mit Haustieren spielen, die man sich nie vorher so gedacht hat. So einen schönen großen Löwen oder einen Bär. Also nicht der Papa-Bär, sondern ein richtiger Bär. Und ja, wir können zuversichtlich sein, dass Gott treu ist. Ich möchte, bevor ich mit meiner Predigt beginne, noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt nochmals für den Sabbattag und ich bitte dich, dass du jetzt alles Störende fernhältst, unsere Gedanken führst und leitest, uns Konzentration schenkst, dass du mir die rechten Worte schenkst, deinen Geist, Herr, und hilf uns, dass wir dein Wort hören und aufnehmen können. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Kennt ihr die Situation, wenn euch sozusagen die Realität einholt? Ihr habt irgendetwas Schönes erlebt, ihr habt eine schöne Zeit hinter euch und dann plötzlich passiert es. Etwas Unerwartetes. Etwas, womit ihr jetzt nicht gerechnet hättet. Beispielsweise, ihr wart im Urlaub, es war ein schöner Urlaub, ihr habt es euch verdient nach 2 Jahren, nachdem ihr hart gearbeitet habt. Und dann der erste Arbeitstag, die erste Stunde am ersten Arbeitstag und alles geht drunter und drüber. Ihr habt Anfechtungen ohne Ende. Kennt ihr sowas? Ja? Haben wir alle schon mal erlebt. Ich kann mich noch an eine Jugendaktionswoche erinnern, bei der ich teilgenommen habe vor 2, 3 Jahren oder so. Ich war in Bielefeld und da war ein Mädchen, das auch dabei war und die Jugendaktionswoche war wirklich für alle Jugendliche eine große Stärkung, geistlich und gemeinschaftlich und es war eine schöne Zeit, die wir hatten. Und das Mädchen kam nach Hause, um zu erfahren, dass ihr Vater gerade gestorben ist. Riesenanfechtungen plötzlich. Und ich denke, es kommt in unserem Leben immer wieder zu einem plötzlichen Erwachen. Eine ähnliche Situation hatten auch die Jünger. Wir lesen eine Geschichte heute aus Markus, Kapitel 9. Markus, Kapitel 9. Und zunächst einmal wollen wir uns anschauen, was davor passiert ist. In Markus 9 haben wir zum Beispiel die Verklärung Jesu. Die Verklärung Jesu. Das heißt, Jesus war mit 3 seiner Jünger auf dem Verklärungsberg. Und wer ist ihm dort begegnet? Mose und Elia, nicht wahr? Und diese 3 Jünger haben etwas gesehen, was die anderen 9 nicht gesehen haben. Es war ein unglaublicher Anblick, wir können uns das gar nicht vorstellen. Jesus haben sie gesehen in seiner vollen göttlichen Schönheit. Darum heißt es auch die Verklärung Jesu. Wie er mit Mose und Elia gesprochen hat. Und Petrus war so begeistert, dass er sogar fragt, Herr, sollen wir euch 3 jeweils eine Hütte bauen? Hier ist es gut zu sein. Er wusste gar nicht, was er da redet anscheinend. Es war so ein absolutes Hochgefühl, Jesus in all seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit zu sehen. Und Jesus hat ihnen gesagt und befohlen, dass sie es niemandem weitersagen sollten, bis er nicht auferstanden ist. Und dann sehen wir, wie die Geschichte weitergeht. Sie kommen letztendlich von diesem Verklärungsberg herunter und wir wollen ein paar Verse lesen in Markus 9. Wir lesen mal ab Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Bis dahin. Die drei Jünger haben Jesus verklärt gesehen und sie kommen herab und auf einmal merkt man schon, da ist etwas im Gange. Eine große Volksmenge, die anderen Jünger und die Schriftgelehrten streiten sich. Ja, und da ist noch dieser Junge. Dieser Junge, der besessen ist von einem Dämon. Was für ein großer Unterschied diese drei Jünger doch gesehen haben. Vorher diese Schönheit, diese Reinheit, diese Heiligkeit. Und dann sehen sie sozusagen die tiefste Erniedrigung, die ein Mensch durchmachen kann in diesem Leben. Bis zur Wiederkunft. Und die Szene ist insofern bemerkenswert, als wir weiterhin sehen, dass ein Streit da ist. Ja, warum ist der Streit da? Nun, der Streit ist deswegen da, ich kann ja ein, zwei Sätze lesen. Im Buch der Messias, beziehungsweise das Leben Jesu, heißt es auf Seite 339, zunächst einmal beschreibt es die Niederlage, die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben und dann heißt es, die Jünger konnten sich ihre Niederlage nicht erklären und erkannten, dass sie sich unter ihrem Meister einen schlechten Dienst erwiesen hatten. Unter den Menschen befanden sich Schriftgelehrte, die diese Gelegenheit nutzten, um die Jünger zu demütigen. Sie drängten sich an die Jünger heran, verwickelten sie in schwierige Fragen und versuchten zu beweisen, dass sie und ihr Meister Betrüger seien. Wir sehen die neuen Jünger und es kommt eine Situation, die für sie eigentlich nicht neu sein dürfte. Als Jesus die Jünger aussendet, hat er ihnen Vollmacht gegeben, zu was? Zu heilen, aber zu was auch? Um Geister auszutreiben, Dämonen zu vertreiben, nicht wahr? Aber dieses Mal ist anscheinend etwas anders. Denn es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Jünger gebetet haben vielleicht oder dem Geist geboten haben, aber der junge Mann ist noch immer besessen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, dass auf einmal ihr mit einer Situation konfrontiert seid, die euch scheinbar überfordert. Gott hat euch in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen geführt und dann kommt noch einmal so eine Situation und auf einmal scheint es so, als funktioniert nichts. Es klappt nicht. Es ist nicht so wie davor. Und zu allem Übel kommen dann noch die Schriftgelehrten, die sie durch diese Niederlage versuchen auch noch zu demütigen und ihnen schwierige Fragen stellen. Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir einen Fehlschlag haben und zu allem Übel heißt es, es gibt ja so ein Sprichwort, bitte korrigiert mich, zum Unglück kam auch noch Pech dazu, oder? So in etwa, nicht wahr? Kennt ihr diese Situation? Dass es einem wirklich nicht gelingt, sei es im geistlichen Leben, man hat einen Fehlschlag oder in anderen Situationen und dann kommt auch noch jemand, der einem versucht, richtig niederzudrücken, niederzumachen. Und was entsteht? Ein Streitgespräch. Die Jünger und die Schriftgelehrten. Es muss eine große Demütigung für die Jünger gewesen sein. Die Schriftgelehrten waren ja sehr angesehen. Und die Jünger, die vorher schon immer wieder große Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, jetzt ist eine große Volksmenge da. Die Schriftgelehrten, die sie anklagen mit einem großen Gewicht, ihre Aussage und ja, der Beweis ihres Versagens ist ja auch noch da. Der junge Mann, dem sie nicht helfen konnten. Aber was passiert weiterhin? Wir lesen ab Vers 20. Und sie brachten ihn zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er, also Jesus, fragte seinen Vater: Wie lange geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Bis dahin. In all dieser Szene sehen wir einen Vater. Ein Vater, der hilflos vorher schon ausgerufen hat: Ich kam zu deinen Jüngern, aber sie konnten ihn nicht heilen. Wir sehen einen Mann, der die Hoffnung hatte, dass sein Kind von den Jüngern Jesu geheilt wird. Er hatte sicherlich gehört, dass Jesus und seine Jünger auch Dämonen ausgetrieben haben. Sie haben große Zeichen, große Wunder getan. Und voller Hoffnung kommt er mit diesem Problem zu den Jüngern. Er hat sich in Anführungsstrichen begnügt mit den Jüngern, nicht mit Jesus. Und er erlebt eine tiefe Enttäuschung. Ein Vater, der einfach nur das Beste für seinen Jungen wollte. Und das kennen wir sicher alle. Was ist, wenn Kinder, ich habe keine, aber ich kenne die Vater, Sohn, die Mutter, Tochter, all diese Beziehungen sind uns ja nicht unbekannt. Wie ist es, wenn jemand von unseren Nähesten wirklich in einer schrecklichen Lage ist? Stellt euch diese Situation vor. Also mit einer Krankheit kann man vielleicht noch umgehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn man hat die Hoffnung, dass Jesus mit einem ist, wenn man ihn angenommen hat, nicht wahr? Aber dieser junge Mann, der war von Dämon besessen. Das heißt, für ihn gab es auch keine Hoffnung auf Erlösung. Nicht einmal die. Und dieser, zu allem Übel, dieser Dämon versucht ihn auch noch umzubringen. Also aus der Sicht des Vaters eine schlimme Situation, eigentlich eine Frage der Zeit, bis der Dämon irgendwann mal Erfolg hat, oder? Aber schauen wir uns diesen Jungen an. Was ist mit ihm? Was mich verblüfft ist, dass dieser Junge besessen ist von klein auf. Von klein auf. Mit anderen Worten, als kleines Kind schon ist er besessen von einem Dämon. Wir haben keine größeren Erläuterungen, warum das so ist. Wir wissen, dass zur Zeit von Jesu besonders dämonische Aktivität sehr stark verbreitet war. Und wir lesen im Leben Jesu, dass Satan versucht hat, dadurch die Wirksamkeit von Jesus einzudämmen. Aber er ist von klein auf besessen. Das heißt, mit anderen Worten, er konnte keine eigenen Entscheidungen in der Reichweite treffen, als dass sie so fatale Konsequenzen auf ihn hatten. Die Eltern waren in gewisser Hinsicht zuständig für ihn, nicht nur in gewisser Hinsicht. Sie hatten die Hauptverantwortung, auch im jüdischen Denken. Die Erziehung, wir sehen es überall in der Bibel, dass auf die Erziehung großen Wert gelegt wird. Und aus irgendeinem Grunde, wir wissen nicht welcher, kam es dazu, dass dieser junge Mann nicht nur eine Belastung hat. Wir hatten ja vor 2 Wochen dieses Seminar, sondern das ist die höchste Stufe, er ist besessen. Das heißt, ein anderer Geist kontrolliert ihn. Das zeigt aber auch für uns heute, welche Verantwortung man gegenüber den Kindern hat. Wenn ich mir die Zeit heute anschaue, die Zeit Jesu, so sehen wir auch heute, wie wir auch vor 2 Wochen gehört haben, dass die Gefahren für uns alle, aber auch für unsere Kinder, immer größer werden. Und wenn ich mich an die Zahlen recht entsinne, vor 2 Wochen hieß es, dass in 10 Jahren die Menschen, die nicht irgendwelche okkulten oder esoterischen Hintergründe haben, in der Minderheit sein werden, in der Bevölkerung, so sind die Prognosen, dann sehen wir, dass es wirklich von überall her ist, sei es vom Fernsehen angefangen, sei es von Büchern, sei es von Praktiken, sei es von allem Möglichen. Das heißt, wir kommen der Zeit Jesu in dieser Hinsicht in gewisser Weise immer näher. Wir sehen aber auch die Auswirkungen. Die Auswirkungen von so einer Besessenheit. Und An diesem Beispiel, aber ich werde auch ein paar andere erwähnen, können wir deutlich sehen, was das Ziel des Feindes ist mit uns in unserem Leben. Auf dem Verklärungsberg konnte man sehen, was das Ziel Gottes ist mit einem jeden von uns. Denn nicht nur Jesus war verklärt in Herrlichkeit, sondern auch Mose und Elia waren auch in einer Herrlichkeit da, nicht wahr? Sie strahlten. Gott hat mit jedem von uns das Wunderbarste vor. Aber nur ein paar Szenen weiter sehen wir, was der Feind mit uns vorhat. Er versucht, ihn zu töten, Nummer 1. Wie unscheinbar gewisse Sachen auch aussehen mögen am Anfang, aber das Ziel des Feindes ist immer gleich. Er versucht, uns umzubringen. Er hat uns nicht lieb. Punkt Nummer 2 sehen wir, er versucht, uns zu schaden. Körperlich oder auch geistlich. Wir sehen in der Bibel immer wieder Beispiele von Menschen, die entweder selbst besessen sind oder in dieser Hinsicht auch Dienst für Dämonen betreiben. Beispiel Elia am Berg Karmel. Was haben da die Baalspriester gemacht? Sich selbst verletzt, zerschnitten. Und wir können, denke ich, ohne groß zu interpretieren, davon ausgehen, dass sie definitiv dämonischen Kontakt hatten. Wenn auch nicht, wenn sogar Besessenheit im Spiel ist. Und wir sehen auch heutzutage immer wieder Situationen, wo Menschen, und ich sage nicht, dass es bei jedem dieser Grund ist, aber wo Menschen versuchen, sich selbst zu schädigen. Und wir sehen, egal ob eine Besessenheit da der Fall ist oder nicht, es ist das Ziel des Feindes, uns zu schaden. Eine Geschichte, die ich gehört habe, es ist eigentlich keine Geschichte, es ist eine Erfahrung, die fand ich, also wenn sie mir passiert wäre, es wäre schon erschreckend gewesen. Als wir bei dieser Jugendkonferenz in Amerika waren, diesem Riesenkongress GYC, und danach waren wir noch bei jemandem zu Gast zu Hause und er hatte viele Menschen um sich herum und unter anderem auch ein paar Jugendliche, die ebenfalls auf der Konferenz waren. Und sie haben uns ihre Erfahrung erzählt, was passiert ist. Sie waren auf dem Weg zu diesem Kongress, sie hatten sich alle gefreut, sie waren zu dritt unterwegs. Und auf einmal, plötzlich, im Auto, war einer der Beteiligten besessen von einem Dämon. Auf einmal. Und sie waren völlig überfordert mit der Situation. Sie hatten so etwas nicht geahnt. Woher wussten sie es? Ich war nicht dabei, aber er hat in anderen Stimmen gesprochen. Er hat dämonische Dinge gesprochen. Auf einmal, er war unkontrollierbar. Und letztendlich haben sie ihn, den Krankenwagen angerufen und er musste ins Krankenhaus. Und nach dem Kongress selbst musste er dort noch bleiben, denn es ging nicht weg. Es war ganz plötzlich. Aber eine Sache, die mir diese Erfahrung zeigt, ist ganz deutlich, dass wir nicht einfach sagen können, wir sind verschont von dem Ganzen, nicht wahr? Es kann passieren, in Umständen, die wir uns vielleicht nicht erklären können. Auf dem Weg zu einem geistlichen Kongress. Und natürlich muss da Belastung vorher gewesen sein im Spiel. Gar keine Frage. Aber nur weil man zu einem geistlichen Kongress geht, heißt es nicht, dass da alles verschont ist. Nur weil wir in die Gemeinde gehen, heißt es nicht, dass unsere Praktiken, die wir zu Hause haben, keinen Einfluss haben. Und eine Sache ist ganz gewiss. Der Teufel will nicht, dass wir zu Jesus kommen. Und so haben wir auch in dieser Erfahrung gesehen, das Ganze fand statt vorher. Und er konnte nicht die wunderbaren Botschaften hören, die vielleicht auch für ihn bestimmt waren. Aber eins, was wir festhalten müssen, und wir werden es im weiteren Verlauf sehen, aber ich erwähne es jetzt schon, Jesu Macht ist viel größer. Jesu Macht ist viel größer. Lesen wir weiter den Text. Denn jetzt entwickelt sich das Gespräch auf eine interessante Art und Weise. Ich lese nochmal Vers 22. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Wir sehen an diesem Satz allein schon, dass durch die Situation anscheinend, die vorher auch war, er ein bisschen zweifelt, nicht wahr? Es heißt hier, wenn du aber etwas kannst, so tu doch bitte etwas. Das ist kein Jesus, ich weiß, du kannst es. Es ist ein, vielleicht kannst du es. Und wer kann es ihm verübeln aufgrund der Situation vorher? Wir lesen weiter. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Bis hierher. Diese Situation ist für mich sehr spannend und interessant, denn wir sehen diesen Vater, der immer noch versucht, dass sein Sohn geheilt wird. Und halt mir eine Sache fest. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Ich nehme nichts hinweg, wenn ich sage, der Sohn wurde geheilt. Aber aufgrund wessen Glaubens? Wessen Glaube war erforderlich, damit der Sohn geheilt wird? Der Glaube des Vaters. Das heißt, der Glaube dieses Mannes hatte direkten Einfluss auf das Wohlergehen seines Kindes. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Prinzip, was wir für uns mitnehmen können. In der heutigen Welt heißt es, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, du kannst glauben, was du willst, in deinen vier Wänden und ich glaube in meinen vier Wänden, was ich will. Und mein Glaube hat keinen Einfluss auf dich und dein Glaube hat keinen Einfluss auf mich. Aber wir sehen hier, dass mein Glaube direkten Einfluss hat auf das Wohlergehen von Menschen um mich herum. Das heißt, wenn ich zweifle, wenn ich in meinem Glaubensleben zweifle oder Unglauben habe, dann hat es auch Einfluss auf andere. Und Gott hat uns in dieser Welt so geschaffen, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir in gewisser Weise auch voneinander abhängen. Das ist wunderbare Gemeinschaft, die er vorhatte, die der Teufel natürlich auch missbraucht. Aber Gott hat uns nicht als Individuen in meinen vier Wänden geschaffen. Mein Glaube hat Einfluss auf andere. Aber jetzt möchte ich noch einige Sätze aus dem Messias lesen. Denn was jetzt kommt, ist, finde ich, sehr spannend. Das heißt hier, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Das ist das Zitat, was wir gelesen haben. Wie viele von Sünden beladene Herzen haben jenes Gebet schon an Gott gerichtet? Wie oft haben wir in unserem Leben, vielleicht nicht wörtlich, aber uns gedacht, Herr, wenn du kannst, dann tu doch etwas, wenn du kannst. Und allen antwortete der mitleidvolle Heiland, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Es ist der Glaube, der uns mit dem Himmel verbindet. Er verleiht uns auch die Kraft, den Mächten der Finsternis gewachsen zu sein. In Jesus Christus hat der Vater die Möglichkeit gegeben, jede sündhafte Neigung zu überwinden und jeder Versuchung, wie stark sie auch sein mag, zu widerstehen. Durch Jesu Opfer ist es uns möglich, mit jeder Versuchung fertig zu werden. Glauben wir das? Viele jedoch bemerken, dass ihnen der Glaube fehlt. Und deshalb halten sie sich fern von Christus. Ein weiterer Punkt, den der Teufel uns einreden will, ist oftmals, mein Glaube ist so schwach, ich bin so fehlerhaft, ich kann so nicht zu Jesus kommen. wenn sich doch solche Seelen in ihrer Hilflosigkeit an die Barmherzigkeit ihres mitfühlenden Heilandes klammerten und nicht auf sich, sondern auf Christus blickten. Er, der die Kranken heilte und Dämonen austrieb, als er unter den Menschen lebte, ist auch heute noch derselbe mächtige Erlöser. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Darum ergreife die Verheißung. Welche Verheißung? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die ist in Johannes 6, 37 zu finden. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Und sie zählt für jeden von uns. Egal wann, egal in welcher Situation, in welchen Lebensumständen. Wenn wir zu Christus kommen, er wird uns nicht hinausstoßen. Und jetzt hört euch folgende Sätze an, denn sie sind für mich sehr stark, sehr kräftig. Wirf dich Jesus zu Füßen mit dem Ruf, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist das, was der getan hat, oder? Du kannst niemals verloren gehen, während du so handelst. Niemals. Du kannst niemals verloren gehen, während du so handelst. Niemals. Das hört sich für mich nach so einer Garantie an, oder? Wie hört es sich für euch an? So eine Garantie auf die Erlösung, oder? Ich meine, wenn ich nicht verloren gehen kann, was bin ich dann? Erlöst, oder? Darum finde ich diesen Satz so stark, diese zwei Sätze. Das heißt, wenn ich so handle wie dieser Mann, dann kann ich niemals verloren gehen, während ich das tue. Was hat dieser Mann bemerkt? Er hat bemerkt, dass sein Glaube schwach ist. Er hat vielleicht ein bisschen Glaube, ja, Jesus könnte vielleicht, aber sein Glaube war schwach. Und er hat es erstens bemerkt, zweitens bekannt. Und drittens Jesus um Hilfe gebeten. Und wenn wir so handeln, wie dieser Mann, dann können wir niemals verloren gehen, so heißt es hier. Was passiert daraufhin? Wir lesen in Vers 25. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Wir sehen, dass Jesus diese Situation abermals meistern konnte. Und wie wir vorhin gehört haben, es gibt keine Situation, aus der uns Jesus nicht befreien kann. Es gibt keine Sünde, aus der er uns nicht befreien kann. Es gibt kein Leid, in dem er uns nicht stärken kann. Es gibt die Situation nicht. Aber wir sehen, dass der Feind das Opfer nicht kampflos aufgibt. Denn es scheint so, als wäre er tot, nicht wahr? Und wir lesen das in vielen Geschichten, wo Jesus Dämonen austreibt. Es scheint am Anfang, als würde es noch heftiger sein. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr für etwas besonders betet und es scheint so, als würde es genau in die andere Richtung gehen? Ihr habt für eine Person gebetet und auf einmal wird die Person immer schlimmer, beispielsweise. Oder sie hat noch weniger Interesse von Gott, beispielsweise. Das sollte uns aber nicht entmutigen, sondern ermutigen. Denn bei jeder Veränderung sehen wir, dass es eine Wirkung gibt. Und wenn sogar bei Jesus es zunächst einmal schlimmer wurde, kann es für uns eine Ermutigung sein, dran zu bleiben. Nun, jetzt wollten aber die Jünger wissen, und jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt, was es da auf sich hatte. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ja. Das war eine große Demütigung für die Jünger. Und die Frage hätte ich wahrscheinlich auch gestellt. Was hat mir gefehlt? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Wir wollen hierzu noch Matthäus kurz aufschlagen. Matthäus Kapitel 17. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 17, Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und wir kennen dieses Bild, der Glaube wie ein Senfkorn, nicht wahr? Ich möchte auch hier ein paar Sätze lesen. Ihr Unglaube, der ihnen ein tieferes Mitgefühl mit Jesus verwehrte und die Nachlässigkeit, mit der sie die ihnen anvertraute heilige Aufgabe betrachteten, verursachten ihre Niederlage im Kampf mit den Mächten der Finsternis. Ich lese den ganzen Abschnitt. Jesu Worte über sein Sterben hatten Trauer und Zweifel geweckt, also bevor er zum Verklärungsberg ging. Und die Erwählung der drei Jünger, die Jesus auf dem Berg begleiten durften, hatte die Eifersucht der anderen neun entfacht. Statt ihren Glauben durch Gebet und Nachdenken über Jesu Worte zu stärken, verweilten sie in ihrer Entmutigung und ihrem persönlichen Kummer. In diesem Zustand hatten sie den Kampf mit Satan aufgenommen. Jetzt können wir die Situation etwas besser rekonstruieren. Und wir sehen, als die drei Jünger mit Jesus auf den Verklärungsberg gehen, da gibt es unter den Jüngern ein Murren. Warum sind die drei gegangen? Warum bin ich nicht dabei? Wir sehen, dass sie darüber nachdenken, was Jesus vorher über sein Leid, über seine Kreuzigung geredet hat. Und dass sie einfach in ihrer Verzagtheit bleiben. Und plötzlich kommt die Herausforderung. Und es ist nicht oftmals in unserem Leben so, in dem Augenblick, wo wir die Herausforderung am wenigsten erwarten, auf einmal kommt sie. Hätten die Jünger durch Gebet ihren Glauben gestärkt und über Jesu Worte nachgedacht, dann hätten sie bestanden. Wie oft ist es bei uns im Leben so, dass die Situationen, in die wir geraten, uns so sehr beschäftigen, dass wir nicht im Gebet und im Nachsinnen über Jesu Wort mit ihm verbunden sind. Und dann kommt es zur Prüfung. Dann braucht jemand Hilfe von uns und wir sind nicht in der Lage, sie ihm adäquat zu geben. Um einen solchen Kampf siegreich führen zu können, mussten sie bei ihrer Aufgabe eine andere Gesinnung offenbaren. Ihr Glaube musste durch ernstes Gebet, durch Fasten und tiefe Herzensdemut gestärkt werden. Sie mussten vom eigenen Ich entleert und mit dem Geist und der Kraft Gottes gefüllt werden. Nur ernstes, anhaltendes Gebet zu Gott im Glauben, in einem Glauben zu völliger Abhängigkeit von Gott und zurückhaltloser Hingabe an sein Werk führt. Kann uns die Hilfe des Heiligen Geistes im Kampf gegen Fürsten und Mächte, die Herrscher der Finsternis dieser Welt und gegen die bösen Geister unter dem Himmel bringen. Und weiterhin heißt es, wenn wir Glauben hätten wie ein Senfkorn. Nun, was macht ein Senfkorn, damit es wächst? Was macht das Senfkorn selbst? Es nimmt eigentlich nur das auf, was es aufnehmen soll, nicht wahr? Nährstoffe, Wasser. Es nimmt das auf und genau das wird hier auch beschrieben. Wenn unser Glaube diesem Senfkorn gleicht, werden wir das, beziehungsweise werden wir das Wort Gottes und alle von dem Schöpfer bestimmten Hilfsmittel ergreifen. Dadurch wird unser Glaube erstarken und uns mit himmlischer Kraft ausstatten. Alles ist dem möglich, der glaubt. Herausforderungen in unserem Leben, Zweifel, Überarbeitung, all das kann uns ablenken von der Quelle des Lebens. Schlechte Nachrichten. Und wir sehen, dass genau das Ziel ist des Feindes. Und ich möchte hier jeden ermutigen. Du hast vielleicht schon in deinem Leben genau das erlebt. Es ging dir schlecht. Und dann ging es dir sogar noch schlechter. Dann kam die Prüfung. Du hast deine Andacht nicht richtig machen können. Und ja, genau dann kam jemand, der dich provoziert hat. Wir brauchen diese Verbindung, diese ständige Verbindung. Und ich möchte zum Schluss nochmal diese Verheißung uns vergegenwärtigen. Dieser Mann hatte wenig Glauben. Keinen würde ich nicht sagen, sonst wäre er nicht bei Jesus, nicht wahr? Aber er hatte wenig Glauben, nicht genügend Glauben. Der Glaube, den er jedoch nicht hatte oder hatte, hatte direkten Einfluss auf seinen Sohn. Das heißt, unser Glaube hat direkten Einfluss auf die Menschen um uns herum. Und deswegen ist es doppelt so wichtig. Wir sehen bei diesem Mann, dass er zusätzlich motiviert war. Warum? Wegen der Liebe zu wem? Zu seinem Kind. Oftmals ist es in unserem Leben so, dass wir erst dann wirklich merken, woran wir sind, wenn es wirklich um das Eingemachte geht. Wenn jemand gefährdet ist, der uns ganz nahe liegt. Wenn unsere Arbeitsstelle gefährdet ist. Wenn irgendetwas in dieser Hinsicht ist, dann suchen wir Gott. Aber nichtsdestotrotz gab es auch für ihn ein glückliches Ende. Und das möchte ich nochmal betonen. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes, darum ergreife die Verheißung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wirf dich Jesus zu Füßen mit dem Ruf, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Du kannst niemals verloren gehen, während du so handelst. Niemals. Durch den Glauben werden wir gerettet, durch die Gnade, nicht wahr? Aber unser Part ist was? Dass wir es annehmen, nicht wahr? Und auch den Glauben können wir uns schenken lassen. Und dieser Mann hatte nicht genügend Glauben, aber letztendlich durch dieses Gebet hat Gott ein Wunder bei ihm bewirkt. Wenn er es bei ihm konnte, dann kann er es bei mir, dann kann es aber auch bei dir. Kann es bei jedem von uns. Und wenn wir so einen Glauben dann haben, wird dieser Glaube direkten Einfluss auf unsere Liebsten haben und darüber hinaus. Und das ist das, was ich mir für jeden von uns wünsche. Und das ist mein Gebet. Und wenn wir zum Schluss dann miteinander beten werden, dann wird das auch der Inhalt des Gebetes sein. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses Beispiel, das wir studieren durften. Danke, dass du uns klar machst, dass für dich kein Hindernis zu groß ist, kein Angriff des Feindes zu stark, dass mit dir wir alles schaffen können, Herr, denn alles ist möglich dem, der glaubt. Vater, aber wir sehen, dass wir selbst oftmals zweifeln, sei es durch Worte, sei es durch Taten, sei es aus irgendeinem anderen Grund, verfehlen wir die Herrlichkeit, die wir vor dir haben sollten. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst in diesen Situationen. Hilf uns, dass wir deinen Verheißungen trauen können. Hilf uns, dass wir uns nicht ablenken lassen von Dingen, die uns niederdrücken. Dass wir unsere Gedanken nicht darauf richten. Sei es auch der Arbeitsstress, der Alltag oder andere Dinge, sondern dass wir mit dir verbunden bleiben können und unseren Glauben durch dein Wort und durch ernsthaftes und beständiges Gebet stärken können. Herr, und mögen wir an jeder von uns dieses Gebet sprechen können und diese Bitte, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und du hast uns zugesichert, während wir so tun, wie dieser Mann getan hat, können wir niemals verloren gehen. Und das ist auch unser Wunsch. Aber nicht nur, dass es uns gut geht, Herr, sondern wir sehen, dass unser Glaube direkten Einfluss auf andere hat, diejenigen, die wir lieb haben und diejenigen, mit denen wir in Kontakt kommen. Hilf uns das durch diesen Glauben, und du stärkst unseren Glauben, du kannst uns Glauben schenken, dass andere Menschen um uns herum positiv beeinflusst werden können und für dein Reich gewonnen werden. Und dieses bitte ich dich und ich danke dir, dass du es uns zugesichert hast und danke auch für die Zusicherung, dass alles denen möglich ist, die glauben. Jetzt bitten wir alles im Namen Jesu. Amen.